Heute geht es um eine Aussage Jesu, die ganz einfach ist, im Deutschen aus vier Wörtern besteht, übrigens im Griechischen auch, diese Aussage: Ich bin der Weg. Jesus sagt das: Ich bin der Weg. Ego emi heotos, das ist Griechisch, das Wort Ego emi haben wir schon gelernt, ich bin, und dann heotos, der Weg. Im Griechischen ist das weiblich, heißt dann die Weg, aber macht jetzt nichts, also der Weg. Okay, ich bin der Weg. Johannes 14 in Vers 6 ist das so eine der drei Aussagen, die dort stehen. Und wir haben ja jetzt schon eine ganze Reihe Ich Bin-Aussagen kennengelernt. Es fing vor 10 Wochen an mit dem einen Satz, wo Jesus tatsächlich nur sagt, ich bin. Im Deutschen müssen wir immer sagen, ich bin's. Ich bin es, aber im Griechischen steht einfach, ich bin, ego emi. Wie auch in der Bibel steht, wenn Gott sich offenbart, sagt er auch, ich bin, der ich sein werde und so weiter. Also ich bin. Da läuft Jesus übers Wasser und die Jünger erkennen ihn gar nicht und dann sagt er ihnen, ich bin. Und dann sagt er später, nicht nur seinen Jüngern, sondern auch allen anderen Zuhörern, ich bin das Brot des Lebens. Das klingt für uns heute so selbstverständlich, aber für die damalige Zeit war das etwas ganz Provozierendes. Jemand sagt, ich bin das Brot des Lebens und mein Blut ist der richtige Trank. Wir feiern heute Abendmahl und man getraut sich kaum, diese Worte davor als Einsetzung zu lesen. Aber Jesus hat damals sein eigenes Erlösungswerk eingesetzt und den Leuten gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst und wer mein Blut trinkt, der wird leben. Dann die nächste Aussage war, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, dann vor 2 Wochen, ich bin die Auferstehung und letzte Woche an Ostern, ich bin das Leben und heute, ich bin der Weg. Und all die Texte, die wir nachher betrachten, oder fast alle, stammen aus den Abschiedsreden. In Kapitel 13 fangen die Abschiedsreden an, das hat Johannes so schön zusammengestellt, 4 Kapitel lang Abschiedsreden. Das ist schon ein starker Abschied, ja, aber das war für die Jünger sehr wichtig. Und ich möchte heute mit einem Punkt beginnen, mit dem ich letztes Mal euch auch schon konfrontiert hatte, nämlich, dass Jesus unsere Zukunft vorbereitet. Ja? Jesus bereitet unsere Zukunft vor und auch der Bibeltext war schon letztes Mal dabei und wir haben ihn heute schon gehört aus der Basisübersetzung. Jetzt hören wir nochmal nach Luther, die ersten 3 Verse von Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Wie hast du das so schön vorhin vorgelesen? Habt keine Ängste oder so, macht euch nicht unnötig Angst oder so. War ganz nett.
Lasst euch im Herzen keine Angst machen.
Lasst euch keine Angst machen. Das ist doch richtig so. Die Angst kommt ja immer so irgendwie wie so eine Versuchung auf uns. Plötzlich kommen so Gedanken, oh, und dann zieht sich in was zusammen, ihr kennt das vielleicht. Aber Jesus sagt, lasst euch keine Angst machen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause, da steht so im Griechischen sind viele Wohnungen, da steht eigentlich im Griechischen sind viele Monai, das sind diese Bleiben oder Unterkünfte. In meines Vaters Hause sind viele Unterkünfte, ja, sagt Jesus hier. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, euch den Platz, Topos, den Platz zu bereiten. Also die Übersetzung heißt ja Stätte, aber es ist ein Platz für mich. Und wenn ich hingehe, euch diesen Platz zu bereiten, will ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Ich war am Donnerstag mit einem mir jetzt etwas dauerhaft geliehenen Auto in Oberursel 3-mal. Von Frankfurt aus ist immerhin noch eine Strecke. Warum? Wir hatten ein besonderes Treffen und mein Freund ist 82 und der war jetzt wieder im Krankenhaus, der konnte einfach nicht laufen. Also bin ich hin, habe ihn abgeholt, nach Frankfurt Innenstadt gefahren, dann habe ich ihn wieder zurückgebracht, wieder abgegeben, zurückgefahren nach Frankfurt und abends hatte ich noch eine Veranstaltung in Oberursel. Also ich musste immer hin und her. Und Jesus sagt ja auch, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann komme ich wieder. Also Jesus geht schon mal zum Vater Und was macht er? Er kommt wieder, damit er den Maki, den Horst, die Mignon und so weiter, die Kerstin und wie ihr alle heißt, will ich jetzt nicht alle Namen nennen, um euch wieder zu holen, mitzunehmen, ja? Weil wir nicht in der Lage sind, selber dorthin zu gehen. Wir brauchen Jesus, weil Jesus alles kann. Ja, ich will nochmal die Aspekte von der Osterpredigt kurz ins Erinnerung rufen, auch für die, die nicht da waren. Und zwar, die Jünger waren damals traurig, weil Jesus ständig vor Ostern von seinem Weggehen gesprochen hat. Also wenn irgendeiner von uns jetzt anfangen würde, hier in der Gemeinde ständig zu sagen, er wird bald nicht mehr kommen, er wird bald nicht mehr da sein, das würde uns ganz schön was ausmachen, gell? Aber bei Jesus war das noch viel schlimmer. Die Jünger, die hingen so an Jesus und dann hat er ständig davon gesprochen, dass er geht. Und wir können das verstehen, weil wir haben manchmal dieselben Sehnsüchte wie die Jünger. Die Jünger hatten ja Jesus bei sich ein paar Jahre lang. Das war so schön für sie. Und wir wünschen uns manchmal, ach, hätten wir ihn mal wenigstens so für einen halben Tag oder für ein paar Stunden bei uns. Aber das sind falsche Sehnsüchte. Jesus ist immer bei uns. Wir brauchen kein Lagerfeuer mit ihm und keine Romantik in der Wüste. Gut, wir können mal nach Israel fahren und uns ein paar Städte angucken und uns ein paar vorstellen, wie das war. Aber das ist nicht dasselbe. Es ist so, dass Jesus eigentlich was viel Besseres für uns hat, weil er alles kann. In Johannes 16, Vers 7, das haben wir letztes Mal auch gelesen an Ostern, da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut. Was ist gut, Marki? Was ist gut? Es ist gut, dass ich weggehe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Es ist gut, dass ich weggehe. Also, für die Jünger war das alles andere als gut. Aber für Jesus war es klar, das ist gut für die Jünger. Es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. So, das haben wir letztes Mal schon betrachtet. Ich wollte es nur noch mal wiederholen, weil es auch gerade hierher passt. Ja, das nächste wäre jetzt, dass Jesus ja sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keine Alternative zu Jesus. Vor allen Dingen gibt es auch keine Alternative zum Leben mit Jesus. Also, wir können zwar irgendwie so sagen, wir sind christlich und wir verhalten uns christlich, was immer das vielleicht im Einzelnen sein mag, aber es ist nicht wirklich das Leben. Es gibt keine Alternative zum Leben mit Jesus, auf keiner Ebene. Jesus ist der Weg. Und das heißt, er ist der Weg, sagt er selber, zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber er ist auch der Weg durch unser Leben. Er ist der Weg zu unserem eigenen Herzen. Es gibt im Psalm 23, sein wunderschöner Psalm. Kennt den jemand zufällig, Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe den mal in der Martin-Buber-Übersetzung gelesen, also in jüdischen Übersetzung. Und also Martin Buber war ja Deutscher, aber Jude. Und er hat das versucht, mal ganz anders zu übersetzen, so wie es vom Hebräischen her klingt und so weiter. Und er hat an einer Stelle im Psalm 23 gesagt, die Seele mir bringst du zu, oder bringt er, das heißt ja noch er, bringt er zurück. Dieses Schuf im Hebräischen heißt so viel wie zurückkehren oder zurückbringen. Also, er bringt mir meine Seele zurück. Was ist mit der Seele passiert? Die ist irgendwo entlaufen. Kennst du so Momente in deinem Leben? Da hast du den Eindruck, ich bin nicht mehr ich selbst, ich finde mich nicht mehr. Das haben wir vorhin gesungen in dem Lied. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, euch da anzuleiten, weil ich selber so unsicher war. Aber da heißt es, mit der Seele mir bringt er zurück, das war die Nummer 37, ich muss das mal euch nochmal vorlesen, vielleicht habt ihr gar nicht mehr in Erinnerung, was da gelesen wurde, oder was da gesungen wurde. Da heißt es, du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. Da ist was verloren gegangen, tschak, irgendwo hin. und ich finde die Seele nicht mehr. Und der Psalmist sagt an dieser Stelle über den guten Hirten, wer ist der gute Hirte? Jesus. Er sagt über mich, über den guten Hirten sagt er, die Seele bringt er mir zurück. Ich krieg sie wieder. Ich bin wieder mit mir selber auch versöhnt, nicht nur mit Gott. Ja, also, Jesus ist der Weg auch zum Herzen der anderen. Manches Mal ist das ja nicht so einfach, ins Herz des anderen reinzukommen. Manch einer macht zu oder hat viele Ängste, getraut sich nicht, versteckt sich hinter einer Fassade. Und Jesus ist der Weg zum Herzen. Wie oft steht in der Apostelgeschichte, und der Herr öffnete ihr oder ihm das Herz. Ja, da ist einer, der den Weg macht zum Herzen der anderen. Der Weg zum Anpacken schwieriger Aufgaben. Kennt ihr sowas, schwierige Aufgaben? Ich kenne es leider viel zu viel. Die Aufgaben nehmen manchmal überhand, die schwierigen. Aber er ist der Weg, auch zum Anpacken. Das hat ja oft was damit zu tun, den ersten Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich gehe in kleinen Schritten, gehe ich diese große Herausforderung an. Der Weg zu den großen Herausforderungen oder in den großen Herausforderungen. Der Weg bei Leid und Verzicht. Das ist schon eine Sache für sich. Der Weg im täglichen Einerlei. Der Alltag kann manchmal so öde, so depri werden. Das schöne Wort Methode, das wir im Deutschen benutzen, ja, Methode kennt jeder das Wort, kommt aus dem Wort Meta und Hodos. Weil Hodos heißt Weg und Meta heißt eigentlich so viel wie mit, da kommt auch unser deutsches Wort mit ein bisschen her. Also heißt so der Weg, wie man an eine Sache anpackt, die Methode, ja, Anleitung oder wie auch immer, kann verschieden übersetzt werden. Und Jesus ist auch die Methode in meinem Leben. Und wir wissen, was das bedeutet. Wenn ich irgendetwas anpacke, wenn ich irgendwas bewältige, dann nur mit Jesus. Jesus kann alles. Ja, und wir verdanken es einem Jünger, dem Thomas, der so ein bisschen nervig an dieser Stelle war. Kennt ihr so nervige Leute? Die fragen immer, wo man denkt, nicht schon wieder. Und so konnte ich mir die Jünger auch vorstellen, die sind da zusammen. Und Jesus sagt da eben was von sich und der Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg wissen? Also diese Fragerei, aber wir können dafür dankbar sein. Thomas hat vermutlich die Antwort selber gar nicht so richtig verstanden, aber für uns ist das ein großer Schatz. Ich lese das nochmal Vers 4 bis 6, auch nach Luther. Johannes 14, Vers 4. Wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Da spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Leider hat man diesen Satz oft so verstanden, und es geht so bis heute, dass man irgendwie den Glauben verteidigen müsste, so als einzigartigen Glauben. Und deshalb, wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann haben wir hier den Beweis von ihm selber. Das ist vielleicht eine Nebenerscheinung, ist ja nicht falsch, das so zu sehen, aber es ist viel zu wenig. Es bedeutet eigentlich viel mehr. Sie zeigt uns, wie unverzichtbar Jesus ist, und zwar für jede Einzelheit in meinem Leben. Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich morgens in die Gänge komme, wenn ich irgendetwas mache, wenn ich mit Leuten zusammentreffe, wenn ich im Beruf irgendwelche Aufgaben zu bewältigen habe, Jesus ist der Weg. Niemand anders kann mir helfen, mein Leben zu meistern, als er. Ja, und wenn wir das nicht glauben, dann fehlt uns noch die Erfahrung, dass es einen gibt, der wirklich alles kann und zu uns steht. So, das war das Erste. Jesus bereitet unsere Zukunft vor. Und jetzt kommt der zweite Punkt der Predigt. Jesus bereitet nicht nur die Zukunft vor, sondern unsere Zukunft beginnt jetzt. Die Zukunft ist jetzt. Future is now. Ja? Die Zukunft beginnt jetzt.
Und das sagt Jesus am Ende dieser Verse, die finde ich ungeheuerlich. Ich lese sie mal Stück um Stück, weil es schon fast zu viel ist, sie in einem Stück zu hören. Und da steht auch bei mir drüber, Jesus kann alles. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 12, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Schon mal bis dahin ein Hammer. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Also an Jesus glauben bedeutet, ich werde die Werke tun wie er? Du liebe Zeit, auf was haben wir uns denn da eingelassen? Jesus tut etwas in unserem Leben, was uns in die Lage versetzt, genauso wie er Dinge zu tun. Und dann geht der Satz ja noch weiter. Und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Die Arbeit ist noch lange nicht getan. Es müssen viele Dinge noch getan werden. Aber jetzt, ihr werdet die Werke tun und ihr werdet noch größere tun. Ich habe hier als einen kleinen Punkt geschrieben, und noch größere Werke, dickes Fragezeichen. Ja, wie soll Jesus übertreffen an Größe der Werke? Man hat das irgendeiner geschrieben, der uns irgendwie in die Irre führen wollte? Oder was soll denn so eine Aussage, wir werden noch größere Werke als Jesus tun? Kann man das? Wir haben gerade heute schon 10-mal gehört, Jesus kann alles und jetzt auf einmal sollen wir noch größere Werke tun als er? Wenn wir die ersten paar Kapitel in der Apostelgeschichte betrachten, also ab dem zweiten Kapitel, 2 bis 5 zum Beispiel, wir haben das mal auf der Freizeit, die wir hatten, jetzt ein bisschen gemacht, aber mehr so unter dem Eindruck, was ist unsere Aufgabe der Außenwelt gegenüber. Aber wenn wir mal anschauen, was hier passiert, als der Heilige Geist an Pfingsten auf die versammelte Mannschaft fällt, vielleicht waren es 500 Leute oder 120, beide Angaben gibt es, wenn, egal wie viel das jetzt waren, wenn der Heilige Geist auf sie gefall, als er auf sie fiel, kam ein Rauschen durch die ganze Stadt, Feuerflammen auf alle einzelnen Gläubigen, die haben angefangen in Sprachen der verschiedenen Nationen zu sprechen, aus denen Gebieten, aus denen die Leute herkamen. All das ist passiert. Und dann hat Petrus gepredigt und die Leute haben am Ende wie eine Säge in ihrem Herzen gespürt. Es steht wörtlich, ihre Herzen wurden zersägt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Petrus, dieser Mann, der gerade noch ein paar Wochen vorher so wie so ein kleiner, so ein kleiner Versager da am Kohlenfeuer stand und sagte, Jesus kenne ich nicht. Nein, da bin ich mit nichts mit zu tun, ganz und gar nicht, ihr verwechselt das alle. Dieser Petrus steht da und sagt, das ist erfüllt, was Joel schon gesagt hat. Und als diese Leute so zersägt waren in ihrem Herzen, haben sie nur noch gefragt, was sollen wir tun? Und dann geht Petrus zur Sache und sagt, klar, lasst euch taufen, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Und wisst ihr, 3000 Leute, selbst wenn es 500 waren, 3000 Leute folgen dem. Sie lassen sich taufen, sie gehören zur Gemeinde, sie feiern mit der Gemeinde die Freude über Jesus. Das ist unglaublich. Das war das zweite Kapitel. Im dritten Kapitel haben trotzdem 3000 Neubekehrte da waren, das ist ja schon eine Menge, haben trotzdem Petrus und Johannes nochmal Zeit, sich genommen, man hat sie nicht, man nimmt sie sich genommen, um in den Tempel beten zu gehen. War für sie ganz selbstverständlich. Und da gingen sie an dieser schönen Pforte vorbei und als sie an dieser schönen Pforte vorbeigehen, da sitzt da einer, ich nehme mal dich jetzt, da sitzt da einer und will was haben. Und Petrus guckt, nichts dabei, tut mir leid, nichts dabei. Aber was ich habe, im Namen Jesu von Nazareth, sieh mich an, steh auf. Und er steht auf und geht. Dankeschön. Dankeschön. Und er hüpft, das will ich dir jetzt nicht zumuten. Ja. Er hüpft
Und er ist begeistert. Und dann kommen die Leute alle zusammen, das ist alles im Tempel geschehen. Alles kommen zusammen und gucken, wie dieser Mann da hüpft, den sie alle vorher jahrelang da gesehen hatten an dieser Pforte. Und dann sagt Petrus nur, denkt ihr, wir haben den gesund gemacht? In unserer Frömmigkeit? Nein, im Namen von Jesus von Nazareth ist der gesund geworden. Endergebnis, 5000 haben sich bekehrt. Wow, da war was los. Also, ich meine, Jesus hat auch viele Leute um sich gesammelt, aber das, was alleine durch diese Pimpfe, Petrus und Johannes, das waren ja nur Pimpfe, ja, so wie du und ich, andere waren das auch nicht. Aber alleine, was Jesus durch diese Leute gemacht hat, in wenigen Stunden kann man nur sagen, das ist unglaublich. Und das wurde so stark. In der Zwischenzeit hat man sich schon mal geschlagen, ausgepeitscht und so weiter. Und dann ist der Petrus so bekannt gewesen, dass er nicht mehr in der Lage war, sich den Leuten zuzuwenden, weil so viele Hunderte, Tausende um ihn rum waren. Und dann ging er einfach nur vorbei. Ich hoffe, das geht jetzt hier. Er ging so vorbei und hat überall mit seinem Schatten die Leute geheilt. Und gar nicht mal absichtlich, dass er sagt, das ist eine neue Technik, ich mache das jetzt so, mein Schatten heilt. Nein, das ist passiert. Die Leute wollten einfach von ihm nur berührt werden und sogar die Geister sind ausgefahren. Also, ich würde mal sagen, hier hat sich was erfüllt. Noch größere als diese. Das ist so kurz zusammengefasst mal Kapitel 2 bis 5 in der Apostelgeschichte. Wenn es euch genauer interessiert, müsst ihr es halt nochmal nachlesen. Ja, das Zweite, was Jesus hier sagt, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was heißt das praktisch? Unser Leben wird von machtvollem Gebet durchdrungen, bestimmt vom machtvollen Gebet. Was Jesus aus seinen Jüngern macht, sind Beter. Nicht Leute, die beten bei schönen Anlässen, wenn es schön wirkt und so, sondern Leute, die nichts anderes wissen als das, dass Jesus alles kann. Und wenn ich etwas tun will, dann brauche ich seine Hilfe. Und ich muss es sagen. Und deshalb sagt Jesus, alles, was ihr bitten werdet, was ihr bitten werdet, das ist ja wie so ein Blankoscheck. Kennt ihr das, so Schecks früher? Also heute gibt es ja kaum noch welche, aber früher hatte man so Schecks. Und es gab Schecks, die waren schon unterschrieben. Und da konntest du da eintragen, das war noch zu Marktzeiten, ja, konntest du da eintragen, 300.000, nur für eine kleine Yacht oder so, ja, 300.000. Und dann war der schon unterschrieben, hast du es abgegeben, ja, selbstverständlich kriegst du das Geld. So muss man sich vorstellen, ist das hier, wenn Jesus sagt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Also wie wenn alles schon da ist. Und natürlich konnte man so Blankoschecks auch missbrauchen oder die konnten geklaut werden und so, aber bei Jesus geht es um solche Dinge nicht. Beten ist keine fromme Übung zur Selbstbesserung. Ich bete, dann geht es mir wieder besser, dann bin ich ruhig. Nein, das ist vielleicht auch alles mit dabei. Es geht damit darum, dass ich mit Gott eins werde. Gott will etwas tun auf dieser Erde und er will, dass wir lernen zu beten, damit er durch unser Leben diese Dinge tun kann. Hinter allem steht er. Ich lese nochmal Vers 14. Was ihr mich bitten werdet, sagt Jesus, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist eine starke Aussage. Jesus ist die Adresse, an die wir uns wenden und er ist praktisch die Autorität im Universum. Jesus sagt selber, in Matthäus 28 steht das, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Und Paulus sagt später im 1. Korinther 15, er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das heißt, selbst der Vater hält sich zurück, sondern der Sohn, das schreibt Paulus da sehr stark im 15. Kapitel. Der Sohn hat bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind, die absolute Herrschaft. Jesus ist der Herr. Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und darum geht es. Sich mit ihm verbinden heißt, mit der allergrößten Kraft der Welt verbunden zu sein. Das ist es. Es geht nicht um irgendwelche, wie man so schön heute sagt in der Wirtschaft, um Peanuts. Es geht wirklich um das Allergrößte. Größer kann es Jesus nicht mehr ausdrücken, wenn er sagt, lieber Marki, wenn du an mich glaubst, dann wirst du die Werke tun, die ich tue. Und du wirst noch größere tun. Und ich sage es auch mir selber. Ja, diese Zukunft beginnt jetzt, nicht irgendwann, jetzt. Drittens, letzter Punkt. Jesus ist der Weg zu einem erfüllten, sinnvollen Leben. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Und dazu schauen wir ins nächste Kapitel, zwei Verse. Johannes 15, 16, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, dass wir so sagen können, ja, ich bin gläubig, ich habe das alles gemacht. Nein, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Schon wieder das mit dem Bitten, ja? Das gebiete ich euch, dass ihr untereinander euch liebt. Mit Jesus zu leben, das bedeutet, ich gehe keinen eigenen Weg mehr. Mit Jesus zu leben heißt, ich gebe mein Leben ihm hin. Ich stelle es unter seine Herrschaft. Auf Englisch Surrender, auf Deutsch Hingabe. Hingabe gehört zur Nachfolge zusammen wie, was weiß ich, Zwiebeln und Pilze oder irgendwas beim Essen. Es ist einfach die Verbindung, geschmacklich und lebenswichtig, noch viel wichtiger als beim Essen, mit Jesus zu leben, ihm sich hinzugeben. Es gab ein altes Lied, ich habe sogar zwei alte Lieder gefunden, da heißt es, kein eigener Weg und Wille mehr. Bestimme du allein, drum gebe ich mich dir gänzlich her. Mein Alles sollst du sein. Kennt ihr dieses Lied? Vermutlich nicht, gell? Ja, mir kam das nur in den Sinn beim Vorbereiten. Oder dieses andere Lied, das kennt ihr bestimmt. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du willst gehen und stehen, da nehme ich mit. Wer kennt das Lied? Wie heißt die erste Strophe? So nimm denn meine Hände, wird immer bei Beerdigungen gesungen. Es gehört aber gar nicht zur Beerdigung, es gehört ins Leben. Jetzt ist diese Zukunft, ja, jetzt. So nimm mich hin, Herr. Hier ist mein Leben. Ich will keinen eigenen Weg mehr gehen. Mit Jesus zu leben heißt, ihm die ganze Verantwortung zu überlassen. Das heißt nicht, verantwortungslos zu werden, sondern ihm die Verantwortung zu überlassen. Und das sagt Jesus auch, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ja? Und er wollte damit auch sagen, er wollte uns, er wollte mich und er will mich. Thorsten, schön, gell? Er will dich, Wilhelm. Das ist Berufung. Berufung ist, dass Jesus mich will. Und er ist dabei nicht mein Befehlshaber. Wir werden das 15. Kapitel uns noch anschauen. Aber er ist nicht mein Befehlshaber. Jesus sagt, ihr seid nicht meine Sklaven, Douloi an der Stelle, meine Sklaven. Ihr seid meine Freunde, meine Freunde. Also dieses Wissen, er will mich, aber nicht als Befehlshaber, um jetzt mich da irgendwo irgendeinen Blödsinn hinzuschicken, so wie Putin das mit seinen Soldaten macht, so der ein hoher Prozentsatz wie Kanonenfutter dann ist, sondern er ist mein Freund. Jeder Schritt, den ich mit Jesus mache, jeder Augenblick, in dem ich mich ihm hingebe, ist immer freiwillig. Jesus macht keinen Druck. Keinen. Ich habe im Sommer letzten Jahres zweimal eine Pilgergruppe geführt in Norwegen auf dem Olafsweg. Und dieser Olaf, ich habe mich mit dem sehr beschafft, das war einer der Wikingerkönig, Olaf der Zweite, der hatte sich bekehrt, will ich mal annehmen, er wurde gläubig, hat sich taufen lassen als Wikinger von seinen Göttern weg, dann zum Christus. Und dann kam er zurück nach, das war in England, und dann kam er zurück nach Norwegen Und dann hat er ein Heer befehligt und hat alle kurz und klein geschlagen, die keine Christen werden wollten. Einfach so, nur nach dem Motto, wirst du Christ, bist du gut, bist du kein Christ, kannst du gleich in die Ewigkeit gehen, ja, so nach diesem Motto. Und er hat da ziemlich einen Rabatz gemacht. Und die katholische Kirche hat ihn später dann dafür auch heilig gesprochen. Und ich habe diesen ganzen Pilgerweg den Leuten gezeigt, Leute, so kann man es nicht machen. Es gab einen Wikingerkönig vorher, der vor 1000 schon gelebt hat, der hieß Håkon den Gutes, also Håkon der Gute. Und dieser König, der hatte sich auch für Jesus entschieden, aber der hat es auch seinen Leuten überlassen, ob sie es machen wollten. Da haben sich auch ein paar bekehrt, gar nicht so wenige, aber immerhin hat das den Leuten freiwillig anheimgestellt. Aber wie gesagt, Olaf der Zweite nicht, das war dann der Nachfolger, gab es noch einen Olaf den Ersten dazwischen. Und jedenfalls dieser Zwang, den er da angewendet hat, ist nicht den Jesus anwenden will. Jesus sagt, in der Welt wollen alle immer, dass ihr ihre Befehle ausrichtet, dass ihr dann noch sagt, oh, ihr wohltätigen Herren. Die Römer haben das immer gemacht, die haben die Leute überfallen, die Völker, sie haben sie versklavt und dann haben sie nachher Schriften verfasst und vorlesen lassen, wir haben euch nur wohlgetan. Ja? Das kann man auch. Putin wollte auch der Ukraine nur wohltun und sie von den Nazis befreien. Deshalb diese ganze Geschichte. Jesus macht das anders, ganz anders. Er lässt uns die Freiheit, aber wenn wir auf die Einladung eingehen, dann sagt er, ich habe euch erwählt, eure Frucht soll nicht nur von euch gebracht werden, sondern sie soll bleiben. Unser Leben soll nicht so dahin plätschern, ja, mit irgendwelchen Ablenkungen so über Wasser uns halten. Nein, unser Leben soll von seiner Berufung geprägt sein, zu lieben, zu dienen, sich zu freuen. Und es geht bei der ganzen Geschichte nicht um Einzelvorschriften. Christsein kann man nicht lernen, indem man irgendwelche Verhaltensmuster sich aneignet. Christsein heißt, mit Jesus zu leben. Und Jesus kann alles. Wenn ihr diesen Satz behaltet heute, habt ihr schon ganz viel behalten. Jesus kann alles. Und wenn er uns jetzt sagt, Leute, ich habe euch berufen und ihr sollt hingehen und Frucht bringen, eure Frucht soll bleiben, dann will er, dass unser Leben wirklich ein bedeutendes Leben ist. Sagt ja, er werde die Werke auch tun und sogar noch größere. Es endet ja mit diesem Satz, das habe ich vorhin schon gelesen, wo Jesus sagt, ich gebiete euch, dass ihr einander liebt. Das ist das Einzige, was er gebietet. Das ist nicht freiwillig. Liebe ist sozusagen unsere Pflicht, aber nicht irgendwelche Einzelgebote. Ist schon interessant. Ich lese euch das mal auch aus dem 15. Kapitel, da kommt Jesus richtig auf dieses Thema. Da heißt es ab Vers 9 bis Vers 12, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch liebe. Also das Gebote halten, von dem Jesus hier spricht, der spricht ja auch vom Halten der Gebote, ist nicht das Gesetz des Mose, ganz und gar nicht. Paulus hat sich sehr davor verwahrt. Christus ist das Ende dieses Gesetzes, darum geht es nicht. Auch nicht die 10 Gebote gehören dazu. Das sind keine christlichen Gebote und es gibt auch keine anderen christlichen Gebote, wie sie vielleicht manche Kirchen aufgebaut haben. Sondern es geht nur um das, was Jesus gesagt hat. Und Jesus sagt, liebt euch. Seine Gebote sind Wegweiser der Liebe. In der Liebe ist tatsächlich das ganze Gesetz erfüllt. Galater 5, Vers 14. Denn das Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Und wenn es erfüllt ist, ist es erfüllt. In einem Wort. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von Paulus. Jesus kann alles und Jesus lädt uns ein, mit ihm verbunden zu sein. Auch in diesem Mahl, das wir gleich feiern. Es ist die Verbindung mit Jesus in uns, er in uns und wir in ihm. Er sagt, ich bin. Er, der Unbegreifliche, wird so nah für uns. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dass wir ihn haben dürfen, in uns tragen dürfen, seine Kraft in uns haben dürfen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir müssen nicht mehr in der Dunkelheit wandeln, müssen uns nicht fürchten vor der Zukunft. Er sagt, ich bin die Tür. Das bedeutet, dass uns in ihm die Tür offen steht, in jeglicher Hinsicht. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Das heißt, dass ich persönlich und auch der Stefan und auch all die anderen hier, dass wir als Gläubige von ihm selbst betreut werden, wie ein guter Hirte sich um Schäfchen kümmert. Wir sind auch bei ihm völlig sicher, dürfen seine Stimme hören. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Das bedeutet, dass Jesus etwas für uns bereit hat, das über diese Zeit hinausgeht. Und dass wir auch vor allen Dingen alles das jetzt schon haben dürfen. Wir brauchen nicht warten, bis wir im Himmel sind. Jetzt ist das, was Jesus für uns bereitet hat, da. Nämlich sein Leben, seine Auferstehung und die Kraft seiner Auferstehung. Paulus sagt einmal, ich will die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Das ist ihm ganz wichtig. Jesus sagt, ich bin das Leben. Das bedeutet, dass wir mit dem ewigen Leben, das ja eigentlich die Zukunft ist, ja, die Macht der zukünftigen Welt, wie es im Hebräerbrief mal heißt, oder die Kräfte der zukünftigen Welt. Also wir sind mit diesem Leben verbunden, wenn wir an Jesus glauben und uns im Glauben mit ihm ja auch täglich wieder verbinden, haben wir letztes Mal gehört. Und heute, ich bin der Weg. Das bedeutet, dass wir keinen Schritt ohne Jesus gehen wollen. Oder wollen wir doch? Können wir ohne Jesus gehen? Vielleicht können wir, aber wenn wir ans Ziel gelangen wollen, können wir nicht ohne Jesus gehen. Ohne mich, das kommt auch in Kapitel 15, könnt ihr nichts tun. Da steht nicht, könnt ihr ein bisschen was tun oder könnt ihr einiges tun, sondern nichts tun. Aber mit ihm bringen wir viel Frucht, wie es in Johannes 15 heißt. Das wird unser nächstes Thema, übernächstes Thema sein, nicht das nächste. Aber vor allen Dingen, wir können die Werke tun, die er tut und größere. Klingt so nach großen Worten, aber es ist Jesus, es ist nicht meine Idee. Ich stehe da genauso davor wie ihr und sage, oh Herr, da sagst du uns was, da sagst du uns was. Aber er sagt es uns und er kann wirklich alles und er lädt uns ein, uns mit ihm eins zu machen. Mit ihm unter das Joch zu kommen, das war, glaube ich, meine allererste Predigt, unter das Joch mit ihm zu kommen und die Kraft von ihm sozusagen mitzunutzen unter diesem Joch und weiterzugehen. Herzlich eingeladen.